Ich fange heute an mit einer ganz kurzen Lebensgeschichte. Und zwar, stellt euch vor, da wird ein Bub geboren, 1924. In dieser Zwischenkriegszeit, wo viel Armut ist. Er wächst auf als Ältester von 6 Kindern. Er lebt eine harte Jugend. Und jeder kann sich schon denken, was dann gekommen ist. In dieser harten Jugendzeit wird dieser Bub dann einberufen in den Zweiten Weltkrieg. Seine kleine Einheit wird dann im ehemaligen Jugoslawien von Partisanen gequenkt. Die ganze kleine Truppe wird an die Wand gestellt und jeder Zweite wird außergeschossen. Und er war zufällig, wenn man so sagen kann, nicht bei den Zweiten dabei. Er hat überlebt, ist dann mit Malaria vom Krieg heimgekommen. Nach dieser Schreckenszeit mehr oder weniger wird schon langsam wieder gesund und lernt dann seine Frau kennen und sie schenkt ihm einen Sohn. Und 6 Wochen nach der Geburt stirbt sie an Kindbettfieber. Das Leben ist hart, oder? 5 Jahre später heiratet er eine andere Frau, die ihm wieder 3 Kinder schenkt. Er hat viel Freude mit seiner Familie, obwohl er keine Zeit hat eigentlich für seine Familie. Er arbeitet nämlich ganz, ganz viel in einer größeren Firma, hat eigentlich überhaupt keine Zeit für die Kinder und baut nebenbei dann noch ein Haus, damit die Familie einigermaßen wohnen kann. Dann sterben seine alten Eltern. Und bei diesen kommenden Erbstreitigkeiten, die es da gegeben hat, tut er nicht mit. Er hat gesagt, er hat so viel erlebt in seinem Leben, er will da nicht streiten. Daher ziehst du es auf, ich bin mit allem zufrieden, was es mir gibt. Dann geht er bald einmal in Pension und er hilft auch da wieder tatkräftig mit, wie seine Söhne auch zu einem Hausbau kommen. Er ist selber schon ein bisschen gezeichnet vom Leben und trotzdem hilft er tatkräftig mit, weil er einfach ein Rackerer war sein Leben lang. Und genau in der Zeit kommt dann einer seiner Söhne mit seiner Frau zum Glauben an Jesus Christus. Seine Frau ist entsetzt. Er nimmt es gelassen. Er sagt, schauen wir uns die Geschichte mal an. Ich werde jetzt diesen Sohn mit seiner Familie beobachten. 7 Jahre lang. Und dann werden wir schauen, ob das was Gescheites ist. Nach 10 Jahren fangen wir selber an zum Bibellesen. Inzwischen schon alt waren eigentlich. Gell? Und er sagt zu seiner Frau, du, das ist kein Blödsinn. Das ist kein Blödsinn. Sie kann das nicht verstehen. Aber das Schöne kommt am Höhepunkt. Knapp vor seinem Tod bekehrt er sich mit 83 Jahren. Er setzt sein ganzes Vertrauen auf diesen Jesus Christus und er stirbt in Frieden. Warum verzeihe ich das nicht am Anfang? Das ist ganz knapp die Lebensgeschichte von meinem eigenen Vater. Es geht heute um Vater. Es geht heute um den liebenden und barmherzigen Vater. Und ich denke, jeder menschliche Vater hat Stärken und Schwächen. Meiner hat das auch gehabt. Er hat auch Schwächen gehabt, wie wir es halt alle haben. Aber ich muss eins sagen, lange Zeit meines Lebens hat mein Vater mein Verhalten geprägt. Er hat es geprägt. Er war mir in vielen Dingen ein Vorbild, in vielen Dingen auch nicht. Aber in vielen Dingen war er mir ein Vorbild. Und ich denke, in unserer Welt hat jeder Vater, wie ich schon gesagt habe, Stärken und Schwächen. Da mehr, da weniger. Und bitte denkt selber nach über eure eigenen Väter. Das ist, gehabt habt oder noch habt. Oder diejenigen, die selber noch Väter sind, sollten eigentlich auch nachdenken über die ganze Vatersituation. Ich habe einmal gelesen, dass anscheinend unser Vaterbild, das wir haben, auch die Beziehung zum Gottesbild beeinflusst. Anscheinend. Und darum bin ich so dankbar für die Bibel, für die Heilige Schrift. Wieso dankbar? Weil da erfahren wir eigentlich so richtig, wie der himmlische Vater wirklich ist, um den es eigentlich geht. Da erfahren wir das so richtig. Und wir werden sehen, es ist ein Vater voller Liebe und voller Barmherzigkeit. Ein wunderbarer Vater. Also die Grundlage, auf der ich heute wieder rede, ist die Bibel, die Heilige Schrift. Wer vorige Woche auch schon da gewesen ist, der weiß, wir haben jetzt mit diesem berühmten Gleichnis vom verlorenen Sohn aus dem Lukas-Evangelium beschäftigt. Und da habe ich erklärt, dass es eigentlich zwei verlorene Söhne gibt. Es gibt zwei verlorene Söhne, die beide die Vergebung Gottes brauchen, damit sie bei dem Festmahl dabei sein können. Auf das bin ich rausgekommen. Und ich habe dann sogar noch behauptet, dass die beiden Söhne irgendwie die ganze Menschheit repräsentieren. Dass jeder irgendwo dazugehört, entweder zum jüngeren Sohn oder zum älteren, oder ich habe gesagt, es gibt sogar Mischformen. Das ist unser Schwerpunkt gewesen. Und wir haben vorige Woche schon gestaunt, wie der Vater mit der ganzen Situation umgegangen ist. Die Umkehr des verlorenen Sohnes, haben wir letztes Mal gesehen, das war ganz was Wichtiges. Aber was war die ganze Umkehr gewesen ohne den liebenden, barmherzigen Vater? Und darum denke ich, dass für heute gut war, wenn wir den Text auch noch einmal lesen. Diesen Text von diesem Gleichnis Jesu. Jesus sagte, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu seinem Vater, gib mir schon jetzt den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater den Besitz unter seine Söhne auf. Wenige Tage später hatte der Jüngere seinen ganzen Anteil zu Geld gemacht und reiste in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und vergeudete sein ganzes Vermögen. Als er alles ausgegeben hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und es ging ihm schlecht. Da ging er zu einem Bürger jenes Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn zum Schweinehüten aufs Feld. Gerne hätte er seinen Hunger mit dem Schweinefutter gestillt, aber er bekam nichts davon. Jetzt kam er zur Besinnung. Alle Tagelöhne meines Vaters haben mehr als genug zu essen, sagte er sich. Aber ich komme hier vor Hunger um. Ich werde zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel versündigt und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich doch zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch weit entfernt, als der Vater ihn kommen sah. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich habe mich gegen den Himmel versündigt und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es, wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Dann begannen sie zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam, hörte er schon von Weitem Musik und Reigentanz. Er rief einen Sklaven herbei und erkundigte sich, was das sei. Dein Bruder ist zurückgekommen, sagte dieser. Und dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn wieder gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er hielt seinem Vater vor. So viele Jahre habe ich mir ein Sklave für dich geschuftet und deine Gebote nie übertreten. Aber mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt der da zurück, dein Sohn, der dein Geld mit Huren verprasst hat, und du schlachtest ihm gleich das Mastkalb. Aber Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist doch immer bei mir, und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt müssen wir doch feiern und uns freuen. Denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekommen. Er war verloren und ist nun wiedergefunden. Das ist dieses weltbekannte Gleichnis vom verlorenen Sohn. Eigentlich müsste es heißen, das weltbekannte Gleichnis vom barmherzigen Vater, oder? War eigentlich besser, könnte man für. Und wenn wir uns das jetzt ein bisschen anschauen, dann haben wir wahrscheinlich auf ein neues erstaunt, wie letztes Mal schon, über die unverschämte Bitte des Jüngeren. Gib mir schon jetzt den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Aber ich meine, die Reaktion vom Vater ist ja wohl nur verblüffender, oder? Er teilt nämlich tatsächlich das Erbe auf, was damals überhaupt nicht üblich war. Wir haben ja letztes Mal schon ein bisschen drüber geredet, gell? Weil in dieser damaligen patriarchischen Gesellschaft hat er das die ganze Ehre gekostet, bis du sowas da hast. Da hat jeder gesagt, der Vater, der spinnt ja. Gell? Und es hat ihm Schmerz gekostet. Er hat sich dann ständig rechtfertigen müssen, warum er das da hat. Was mich so wundert, dass dieser Vater den Sohn allweil noch liebt. Und dass er diese Schande erträgt, wie man offensichtlich dann sieht. Und wir wissen, der Vater steht da für den himmlischen Vater, den Jesus so gut kennt hat. Und Jesus hat ja dieses Gleichnis erzählt. Dieser Jesus hat ja selber die Aufgabe gehabt, diesen barmherzigen Vater auf der Welt bekannt zu machen. Das war ja seine große Aufgabe, letzten Endes eine seiner großen Aufgaben. Und ich erinnere mich noch, wie an einer von seinen Jüngern, nämlich der Philippus, während der einmal herausgefordert hat und er ihm gesagt hat, zeig uns doch den Vater. Er hat da geredet von den himmlischen Wohnungen und so weiter und wie der Weg dahin ist. Und dann hat es der Philippus nicht einmal ausgehalten und hat gesagt, zeig uns doch endlich einmal dein Vater. Und was hat Jesus geantwortet? Er hat gesagt, wer mich sieht, hat den Vater gesehen. Eine ganz bedeutungsvolle Aussage, oder? Ich komme hier und da mit Leuten zum Reden in unserem Lammertal. Auch sonst wo hier und da. Man trifft ja oft Leute. Gell? Und da hat zu mir einer gesagt, was willst denn du? Ich glaube ja eh an Gott. Zu was brauche ich da denn Jesus auch noch? Und die haben gesagt, lies einmal in der Bibel, lies einmal. Und dann wär's draufgekommen, dass wir ohne Jesus überhaupt keine Ahnung haben, wer und wie Gott ist. Wir hätten wirklich keine Ahnung. Gell? Weil es ist im Prinzip so, und das ist ein ganz einfacher Vergleich. So wie der Gosausee bei uns daheim den Dachstein widerspiegelt, so spiegelt Jesus letzten Endes Gott den Vater wieder. Er ist in seiner ganzen Art eins zu eins der Vater. Nur mit dem Unterschied, dass er Mensch ist. Und einen Menschen können wir verstehen, einen Menschen können wir begreifen. Und darum glaube ich, ist es so wertvoll, wenn wir über Jesus in der Bibel lesen, denn dann erst begreifen wir Gott als Vater. Sonst können wir gar nicht begreifen. Und ich möchte jetzt mit euch ein bisschen anschauen, diesen großartigen Eigenschaften, die da rauskommen bei diesem Gleichnis. Die erste großartige Eigenschaft in dem Gleichnis sehen wir gleich schon ganz am Anfang, oder? Das ist seine unvorstellbare Freigebigkeit. Seine Großzügigkeit. Gell? Er ist ein liebender Vater, der gibt. Gott ist der Geber aller guten Gaben. Das vergessen wir so oft, gell, in seine Wohlstandsländer, oder? Letztendlich sind all die guten Gaben, die wir so nehmen können, und wir werden uns jetzt ein paar anschauen vielleicht, oder sicher sogar, haben ja letztendlich ein Geschenk. Es ist Gnade. Hast du über das schon mal nachgedacht? Dass das eigentlich letztendlich alles ein Geschenk ist. Das ist ein Geschenk, dass wir überhaupt in dem Land geboren worden haben dürfen. Es ist ein Geschenk, dass er immer noch Leben gibt. Und wie griebig haben sie dir Kleinen, weil sie dann so ein bisschen schlafen anfangen. In Anfang hat es mir schon Gott filigran. Da weiß ich nicht recht, wie es nehmen soll. Gell? Aber vor allem in seine Frauen und Mütter haben. Gell? Aber es ist immer wieder ein Wunder, wenn so ein Leben entsteht. Und ein Wunder, wenn es aufs Bett kommt, oder? Wir nehmen es oft so selbstverständlich, dass wir gesund sind. Und immer hier und da lachen, wenn die Bergsteiger mit denen unterwegs bin, wenn die sagen, wie gesund das sind. Gell? Die zerreißt schon vor lauter Kraft. Sagt man dann. Gell? Ich glaube, wir dürfen dankbar sein, dass die meisten in unserem Land da Arbeit haben und sie damit ein Geld verdienen können. Das letzte Endes auch ein Geschenk. Gell? Es ist ein Geschenk, dass wir einkaufen gehen können, wo es uns passt, mehr oder weniger, und mitnehmen können, wo es uns passt. Das ist eigentlich alles nicht selbstverständlich. Gell? Ich war heuer im Sommer in Moldawien, da schaut die Geschichte ganz anders aus. Moldawien am Land. Völlig was anderes. Tag und Nacht. Ich glaube, wir dürfen so dankbar sein, dass wir irgendwo wohnen können. Wir am Land wohnen ja wunderschön. Gell? In der Stadt ist es schon ein bisschen schwieriger. Aber trotzdem, es hat im Großen und Ganzen hat jeder Wohnung oder fast jeder. Alles ein Geschenk vom Geber aller Gaben. Wir dürfen in einer wunderschönen Landschaft leben. Da sehen wir so einen kleinen Ausschnitt aus dem Lammertal von Abtenau, eine Richtung Dachstein und Gusau kommen. Wir dürfen leben in dieser herrlichen Landschaft. Der Großteil von uns darf Familie haben. Und auch das ist ein Geschenk. Gell? Wie viele sehnen Sie noch Familie, noch Geborgenheit, gemeinsame Freude, Liebe zwischen den Partnern und so weiter. Die Bibel stellt sogar drei, sogar die Sonne und der Regen ist ein Geschenk. Er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. So steht es drei in der Bergpredigt. So hat Jesus das gesagt in der Bergpredigt. Und ich denke auch noch an einen Kolosserbrief, wo drin steht, dass er der Schöpfer ist von allem und er ist der Erhalter von allem. Gott ist absolut großzügig und freigebig. Wunderbare Eigenschaft für ihn. Die zwei weiteren Eigenschaften, die ich heute anschauen möchte, die in diesem Gleichnis da aufleuchten, das sind seine Liebe und seine Barmherzigkeit. Wenn wir ganz ehrlich sind, der jüngere Sohn, den wir uns letztes Mal angeschaut haben, der dann in die Ferne gezogen ist und, wie wir im Dialekt sagen, ein Lurerleben geführt hat, in Saus und Braus gelebt hat, alles da hat, was Gott verboten hat, gell? Der hätte eigentlich als Sünder in der Ferne überhaupt keine Chance mehr gehabt. Er hätte überhaupt keine Chance mehr gehabt. Wie ich ihm dann gesagt habe, auch, dass es ein Lied gibt, das heißt, es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Und das hat dieser jüngere Sohn eigentlich bis zum Exzess erlebt. Weil wo ist er gelandet? Wenn wir uns noch erinnern, er landete bei den Schweinen. Aber was sehen wir? Er hat die Hände herum am Kopf. Er denkt noch. Da ganz unten, das tief von ihm runtergeht, da denkt er auf einmal noch. Da kommen wir zur Besinnung. Da sieht er ein, dass er falsch gehandelt hat. Da sieht er ein, dass er gesündigt hat. Und es wird ihm eins klar, er muss zurückgehen zu seinem Vater. Er muss zurückgehen. Und er muss ihm bekennen, alles das, was er falsch gemacht hat. Und finden Sie es jetzt interessant, was tut sein liebender, barmherziger Vater? Was tut er mit ihm? Das steht jetzt nicht rein im Text. Aber das muss Realität gewesen sein. Und das werden wir gleich sehen. Ich bin überzeugt davon, von der Stunde an, wo dieser jüngere Sohn ausgezogen ist, weg in die Ferne, wo der Vater schon genau gewusst hat, wie es dazugehen wird. Von dem Zeitpunkt weg hat er immer wieder gewartet, ob er da endlich wieder zurückkommt zu ihm. Ob er da endlich umkehrt und wieder zurückkommt. Er wartet, er schaut aus nach dem Sohn. Voller Sehnsucht und voller Erwartung. Ist dir bewusst, dass Gott auch nach dir so Ausschau hält, letzten Endes? Nach dir und mir? Wenn man ganz ehrlich ist, hört man eigentlich in dem Gleichnis eh nicht so viel vom Vater. Es steht ja nicht so viel rein vom Vater. Er hat nicht viel gesagt. Er hat nichts gesagt, wie der Sohn sein Erbe sofort haben wollte. Er hat auch nichts gesagt, wie er dann weggezogen ist. Und dann hat er ihn eh nicht mehr gesehen. So ist Gott. So ist Gott heute auch noch. Er respektiert in seinen freien Willen. Ich kann als Mensch auch nicht weiter sagen, Gott, ich brauche dich nicht. Ich komme ja so auch gut zurecht. Und außerdem, haben wir uns ehrlich, man kann seine guten Gaben, kann man ja auch ohne ihn genießen, oder? Es geht alles. Man kann sogar seine Gebote übertreten. Man kann sogar völlig ohne ihn leben. Das kann man alles tun. Gott schweigt dazu, oder? Man kann wirklich leben, wie der jüngere Sohn gelebt hat. Man kann das tun. Aber eins ist klar. Also ein Leben, das wird dann Folgen haben, oder? Es hat beim jüngeren Sohn, beim sogenannten verlorenen Sohn, Folgen gehabt. Und es hat auch bei uns Folgen. Und ich bin so dankbar, dass in der Bibel praktisch am Beginn des Alten Testaments und durch das ganze Alte Testament auf und das Neue Testament, weil wieder ganz klar rauskommt, es ist nicht wurscht, wie wir leben. Es ist überhaupt nicht wurscht. Und dafür das bin ich dankbar. Gell? Denk an den Prophet Jeremia im Alten Testament, der hat gesagt zu diesem Volk Gottes, sieh doch ein, wie schlimm und bitter es ist, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen und keine Ehrfurcht zu haben vor ihm. Und ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind, sind wir in unserer Zeit gar nicht so weit weg von dem, oder? Ich bin schon ein paar Mal ausgelacht worden. Wenn ich beim Bergsteigen am Einstieg, wenn wir so eine Klettertour gehen und dann sagt du, wenn es dir nichts ausmacht, möchte ich noch gern beten, habe ich gesagt zu meinem Kletterpartner, mit dem ich nie gegangen bin. Wenn es dir nichts ausmacht. Dann hat er gelacht. Ich habe gesagt, ja, was meinst, kannst du schon beten. Aber wegen meiner kannst du den Schmarrn sparen. Habe ich schon alles erlebt. Sei es, da kommen wir auch sowieso leicht auf. Aber so ist es nicht. Es ist nicht so. Gell? Ich persönlich war ja auch drauf aus, meine Freiheit auszuleben. In allen Zügen. Habe ich ja kurz verzählt letztes Mal. Gell? Die Unabhängigkeit von Gott führt meistens zu einer Abhängigkeit von Menschen oder Dingen oder Süchten. Das ist sehr oft so. Gell? Das hat der jüngere Sohn erlebt. Das habe ich persönlich erlebt. Vielleicht hast du es auch du erlebt. Vielleicht. Aber der liebende Vater erwartet. Und er wartet heute noch. Er wartet. Er wartet, dass der verlorene Sohn selber zur Einsicht kommt. Er drängt ihm die Einsicht nicht auf. Voller Hoffnung hat er gewartet. Tag für Tag. Warum behaupte ich das? Und weil ohne weiteres wäre sagen, steht überhaupt nicht drin. Steht nicht drin. Ich glaube, man kann das behaupten. Warum? Weil es sonst nicht gibt, dann der Vater, wie er gekommen ist, dieser jüngere Sohn voller Dreck und Speck, daran sofort gewahrt hat. Dass er sofort gemerkt hat, ah, da ganz hinten kommt er. So ist der barmherzige Gott. Er hat einen Blick für zerbrochene Herzen. Und sie gibt es heute so viel. In der ganzen Weltgeschichte hat es dir beigeben. Er hat einen Blick für zerbrochene Herzen. Er hat einen Blick für ein bedrücktes Gewissen. Dieser Gott hat einen Blick für Sünder, die ein falsches Verhalten einsehen und wirklich von ganzem Herzen umkehren wollen zu ihm. Das hat er. Man könnte sagen, ganz kurz, die ehrliche Umkehr oder den ehrlichen Wunsch zur Umkehr des Sünders, das bewegt das Herz Gottes. Und das Schöne ist ja das jetzt, er hat ja letzten Endes alles da, damit diese Umkehr wirklich möglich ist. Er hat alles da. Letztes Mal habe ich erzählt vom berühmtesten Bibelvers der Welt. Und den brauchen wir jetzt wieder. Wir brauchen ihn wieder. Gell? Wo wir da lesen in Johannes 3, in Vers 16. So sehr hat Gott die Menschen geliebt, dass er seinen Sohn am Kreuz für sie hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist die Grundlage, dass Umkehr und Vergebung möglich ist. Das ist die Grundlage. Und wir wissen oder wir erkennen irgendwie alle miteinander, dass Vergebung immer was kostet, oder? Wenn du dir vorstellst, dein Vater hat das was gekostet. Jetzt kommt er zurück, hat nichts mehr, er hat gar nichts mehr gehabt, nicht mal mehr gewohnt. Er hat ihn völlig neu ausstatten müssen. Er hat das Teil eine Kalbe schlachten müssen. Dann das Festl mal ist auch nicht so billig gewesen. Und irgendwie hat es ein materiell was gekostet und auch emotionell. Weil steht da vor, welche Herausforderung wird es für einen Vater gewesen sein, wie dieser Sohn in seinen jämmerlichen Zustand daherkommen ist. Wie er genau gewusst hat, das ganze Erbe futsch. Er völlig fertig am Sand, wie man so sagt. Aber wie viel mehr kostet noch ein himmlischer Vater für diese Lösung? Wie viel mehr? Wie viel mehr? Es hat ihn seinen Sohn gekostet. Und wie viel hat es den Sohn gekostet? Alles. Alles. Jesus Christus hat letztendlich den Höchstpreis bezahlt. Vergebung kostet was, haben wir gesagt. Aber da hat es alles gekostet. Alles. Das ganze Leben hat es gekostet. Sein ganzes Leben. Er hat freiwillig in den Tod gemessen, damit Sünder wie wir als Hand gerettet werden können. Dass diese Grundlage vorhanden ist. Und das aus Liebe und aus Barmherzigkeit, kann man sagen. Vielleicht bist auch du einmal selbst verschuldet in Probleme gekommen. Ich weiß das nicht. Das geht mir auch nichts an. Aber vielleicht ist auch schon bewusst worden einmal in irgendeiner Situation, dass du ein Sünder bist und du Vergebung brauchst. Und ich kann dir garantieren, Gott wartet auch auf dich. Und es geht nur um das, dass wir das Gleiche lernen wie dieser Sohn. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Und dann lesen wir, er war noch weit entfernt, als der Vater ihn kommen sah. Und voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Wie wäre er hergeschaut haben, dieser Sohn? Und sein Geruch, war wahrscheinlich nicht so umwerfend. Oder sehr umwerfend, sagen wir so. Sehr umwerfend. Im damaligen Orient war das ehrwürdige Schreiten normal die Fortbewegung von einem alten Vater, von einem alten Patriarch. Das war die normale Gangart, wenn wir uns das vor Augen führen. Aber jetzt kommt der Sohn heim. Und da vergisst der Vater auf einmal völlig, wie er sich normal als Patriarch bewegen soll. Er vergisst es völlig. Er tut nur noch rennen. weil er endlich kommt. Man könnte auch sagen, seine Gefühle gehen durch mit ihm. Wie wenn ein Ros durchgeht, bin's auf die Alma. Die Gefühle gehen durch mit ihm. Er kann sich nicht mehr halten. Er rennt und rennt, bis er ihn in die Arme nehmen kann. Ist das nicht gut? Was da verzählt wird im Prinzip, ist absolut göttlich, oder? Gott hat den Sünder, der umkehren will, so unendlich gern. Er mag sogar den, der die Liebe des Vaters, kannst du sagen, mit Füßen getreten hat. So wie der jüngere Sohn da hat. Der hat sich echt mit Füßen getreten. Der alle seine Gebote in den Wind geschlagen hat. Der ohne Abschied auf und davon ist. Wie wir es letztes Mal ins angeschaut haben. Der sein ganzes Erbe verbraust hat. Und dann fast am Verhungern war. Und nicht einmal das Schweinefutter gekriegt hat. Den liebt der Vater, allweil noch. Und ich glaube, das ist eine großartige Botschaft, oder? Der liebende, barmherzige Vater hilft seinem Sohn, obwohl er es überhaupt nicht mehr verdient hätte. Überhaupt nicht mehr. Und das ist Gnade. Das ist Gnade. Was denkt sie? Man hat der Sohn das erwartet, so einen Empfang. Ja, immer. Er ist gekommen, wie wir so sagen, wie ein geschlagener Hund. So, wow, was werden wir jetzt erwarten? Aber ich muss heim sein. Aber was werden wir erwarten? Okay. Der Sohn hat sich das nie erwartet. Dass er so eine Liebe erfährt im Vater. Und jetzt wisst ihr, was noch passiert ist. Wir haben es eh gelesen. Er ist ihm jetzt gegengelaufen. Er hat ihn in die Arme genommen. Er hat ihn zugedruckt. Und er hat ihn angebusselt. Den stinkerten Lore da. Ich meine, dass etliche Menschen hereinsitzen in den Raum, die das geistlich gesehen auch so irgendwie so erlebt haben. Ich bin einer davon, der auch umkehren hat dürfen von seinem falschen Weg. Irgendwie das im innersten Herzen so miterlebt habe, wie ich heimgekommen bin zu meinem Gott und Vater. Er fiel ihm um den Hals, wie ich eh schon gesagt, unvorstellbar, obwohl er für die stinkenden Schweine gekommen ist. Für mich und vielleicht für mehrere von euch war es logisch gewesen, dass der Vater gesagt hat, so, jetzt gehst du mal ordentlich waschen und dann schaust, dass du was findest zum Anziehen und dann werden wir über deinen schwaren Feuer mal ein bisschen reden, gell? So hätte ich als menschlicher Vater wahrscheinlich da, gell? Wir lesen nichts davon. Wir lesen, er ist um den Hals gefallen, er hat ihn letzten Endes angenommen, wie er gewesen ist. Und das fasziniert mich so. Das fasziniert mich total. Was ist da die Botschaft draus? Wenn ein Mensch wirklich erkennt, ja, ich bin ein Sünder vor Gott, dann nimmt dich Gott an, wie du bist. Egal, wie viel du gesündigt hast, egal, was du es da hast. Ob das eine lange Liste ist, ob das eine kürzere Liste ist, er nimmt die an. Du brauchst dich nicht vorher verbessern. Wir meinen ja, jetzt muss ich mich schon zusammenreißen, bis ich einigermaßen passe und dann gehe ich hin zu ihm. Gott sagt, nein, komm, wie du bist, komm. Und dann hat er noch geküsst, ich habe schon gesagt, unvorstellbar. Was ist ein Kuss? Kuss ist letzten Endes ein Siegel der Liebe, oder? Wenn es ein wirklicher Kuss ist. Und damit hat ihm der Vater gesagt, ich nehme dich wieder an als Sohn. Nicht als Tagelöhner. Als Sohn nehme ich dich wieder. Und da wäre es wahrscheinlich dem Sohn die Füße rausgekaut haben unten. Weil das hätte sich als Letztes erwartet, oder? Wenn du deinen Gott und Heiland annimmst, mit ganzem Herzen, dann erlebst du genau das Gleiche letzten Endes. Und dann kriegt er ein neues Gewand, kriegt er noch, einen neuen Ring, neue Schuhe. und dann gibt es ein rauschendes Festmahl. Aber über das rede ich heute nicht, über das rede ich nächstes Mal. Und bevor wir jetzt dann sehen, wie der liebende Vater mit dem älteren Sohn umgegangen ist, darf ich noch eine wahre Geschichte erzählen. Es ist in Deutschland passiert. Hat mich irgendwie berührt, die Geschichte auch. Direkt aus dem Leben gegriffen. Und zwar war da folgendes: In der Familie ist ein 17-Jähriger auf die schiefe Bahn geraten. Und dann ist er von der Polizei bei so einem Raubüberfall gefasst worden. Mit Handschellen haben sie ihn dann ins Gefängnis gebracht und da hat er dann 3 Jahre sitzen müssen. Hat er natürlich viel Zeit gehabt zum Nachdenken. In diesen 3 Jahren Haft. Und da ist ihm dann so richtig bewusst worden, wie viel Schande er letzten Endes über seine Familie gebracht hat. Wie viel Schande. Er hat sich überhaupt nicht einmal vorstellen können, dass er ihm das, was er da getan hat, jemals vergeben können. Er hat sich nicht vorstellen können. Er hat sich nicht einmal vorstellen können, dass er überhaupt nur einmal sehen wollen. Und ich glaube, das ist nachvollziehbar, oder? Und mit diesem Druck am Herzen schreibt bei einem Knopf vor einer Entlassung einen Brief. Und er schreibt: Ich werde am nächsten Freitag entlassen. Und ich darf mit dem Zug heimfahren. Ihr wisst ja, dass unser Häusl in der Nähe von der Bahn steht. Und dass wir damals ein kleines Äpfelbaum gesetzt haben. Mein Herz ist schwer. Das könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Und wenn ihr mir wirklich vergeben könnt, und wenn ihr mich noch mal sehen wollt überhaupt, dann bitte ich euch, dann hängt mir auf das Äpfelbaum 3 weiße Bandl auf. Und wenn ich dann vorbeifahre, nachher sehe ich, was los ist. Wenn nämlich nichts umhängt, dann fahre ich mit dem Zug einfach irgendwo weiter, irgendwo hin und möchte dann an ein neues, ein ordentliches Leben anfangen. So schreibt er. Und bei in die Situation einversetzt, die ist ja anscheinend tatsächlich passiert in Deutschland draußen, dann kannst du dir das vorstellen, wie es dem Mann gegangen ist, wie näher, dass er zum Heimathaus hingekommen ist. Er hat es fast nicht mehr ausgehalten, diese ganze Spannung, die da gewesen ist. Er hat genau gewusst, jetzt fahrt er noch um und der Zug um die Kurven und dann sehe ich das oder sehe ich es nicht. Und der Zug kommt um mich und was sieht er? Er sieht, dass das ganze Äpfelbaum voller weißer Bartel ist. Und er hat anscheinend nachher gesagt, wie er heimgekommen ist, es war wie eine Erlösung. Und ich glaube, jetzt könnt ihr das nachvollziehen, oder? Das kann man nachvollziehen. Gut, die Zeit schreitet voran. Wir möchten noch kurz schauen, das ist jetzt ein bisschen kürzer, wie geht der Vater mit dem älteren Sohn um? Wir wissen ja, der ältere Sohn, der war zornig. Er war zornig. Er ist enttäuscht, dass der Vater so ungerecht ist. Und ich glaube, das können wir zum Teil auch nachvollziehen. Wir haben das letzte Mal das alles aufgearbeitet. Es ist ihm gegen einen Strich gegangen, dass dieser Lump, sein Bruder, den er gar nicht mehr Bruder genannt hat, dass der begnadigt wird. Das ist ihm gegen einen Strich gegangen. Die Botschaft Versünde, ehrlicher Umkehr, das ärgert die selbstgerechten Menschen. Und trotzdem wirbt Gott in seiner Liebe genau um die Menschen. Trotzdem. Und das fasziniert mich. Gell? Er wirbt um diesen älteren Sohn ganz genau gleich der Vater, wie er es mit dem Jüngeren da hat, letzten Endes. Und das ist irgendwie ein Höhepunkt, oder? Weil das erwartet man einfach nicht, oder? Dass Gott die zerbrochenen Herzen gern hat, auf das bin ich schon eingegangen. Gell? Aber dass er auch die harten, die stolzen und die selbstgerechten Herzen liebt, das ist fast nicht begreifbar, oder? Weil wir brauchen nur an uns selber denken. Wie geht es uns, wenn wir Menschen, die offensichtlich was falsch gemacht haben und so stolz sind und so selbstgerecht und das nicht im geringsten zugeben und allweil noch recht haben, wie geht es uns da mit uns in der Liebe? Ich tue mich da meistens nicht leicht. Und du vielleicht auch nicht. Der Vater veranstaltet das Freudenfest. Endlich, der verlorene Sohn ist daheim. Wir werden feiern, es geht rund. Musik, Tanz, alles ist da. Und mitten in dem Freudenfest geht der Bote zum Vater ein und sagt, du, dein ätherner Bub, der ist so zornig. Kannst nicht ein wenig rausschauen. Der will nicht eingehen. Und dann lesen wir eben, sein Vater kam heraus und redete ihm gut zu. Der Vater geht raus. Ist eigentlich interessant, gell? Der Vater ist zweimal rausgegangen. Einmal ist er rausgegangen, wie der Jüngere heimgekommen ist, den ja die Gesellschaft nennt, ist der böse Sohn. Und der eine ist ja so offiziell der gute Sohn gewesen. Gell? Er geht sowohl zum bösen Sohn raus, er geht auch zum sogenannten guten Sohn raus und bringt ihm die gleiche Liebe entgegen. Er bitten, geh da rein. Und er erklärt es auch noch genauer. Gell? Aber er ist nicht reingegangen. Und das war letztendlich so eine Beleidigung für den Vater. Und ich mir denke, das ist nicht bei uns in unserer Gesellschaft auch so, wie viel Mühe hat Gott mit dem Bösen und Guten? Wie viel Mühe hat er mit den Sündern und wie viel Mühe hat er mit den Frommen oft? Da ging sein Vater zu ihm hinaus. Und das tut er heute noch. Gott geht heute noch aus, letztendlich. Er verwendet dazu das Wort Gottes. Er geht heute noch aus zu den selbstgerechten Menschen und bittet, dass du zum Festmahl kommen. Er ruft allweil noch die Menschen ins Reich seiner Gnade. Und das gibt für alle. Er ruft die ganz, die Jungen schon, sobald sie mal was hören können. Und er ruft die alten Weiber noch. Auch die alten Männer, gell? Ich genauso. Er ruft nach wie vor die Armen, und wir dürfen nicht vergessen, 2/3 der Menschheit ist arm. Aber nicht, weil es zu wenig gibt, sondern weil das restliche Drittel nicht in der Lage ist, das zu organisieren, da die auch nur kommt. Er ruft allweil noch die Armen, und er ruft auch noch allweil die Superreichen. Alle. Er ruft alle. Er lässt letztendlich die Leute nicht in Ruhe. Er sucht diesen Gott. Er stöbert sie überall auf. Er ruft. Warum denn, kommt mir die Frage stellen. Und ich meine, weil er viel besser weiß, was es heißt, ewig verloren zu sein. Von dem redet die Bibel leider auch. Getrennt von Gott durch eine tiefe Kluft. Wie es in einem anderen Gleichnis, in einer anderen Geschichte in Lukas 16 dann beschrieben ist. Gott hat eine ganz andere Schau über Sünde und Heiligkeit, wie die Pharisäer und die Schriftgelehrten gehabt haben. Völlig andere Schau. Eine Schau war menschlich und falsch. Sie haben nach dem geurteilt, was sie gesehen haben, mit ihren Augen. Für diese Pharisäer und Schriftgelehrten war Diebstahl kein Thema. Sie haben auch gesagt, für uns ist Lüge kein Thema. Obwohl sie selber gelogen haben. Und gesagt, das ist für uns kein Thema. Wir haben massenhaft gute Werke. Und diese selbstgerechten Leute haben gemeint, sie können eine Brücke bauen mit guten Werken über diese Kluft. Wie es da dargestellt ist. Gott schaut direkt ein ins Herz. Gott ist in der Lage. Pharisäer und Schriftgelehrten haben nur das gesehen, was vor ihren Augen ist. Gott beurteilt in seine innersten Motive und Gedanken. Er sieht in mein Herz genau rein und er sieht genau in deins auch rein. Er sieht es genau. Und da schaut die Geschichte dann ganz anders aus, oder? Weil nach dem Urteil von den Pharisäern hat es große Sünder gegeben, mittlere, kleine und gar keine. Und sie sind da dabei gewesen, wo gar keine sind. Aber Gottes Urteil ist völlig anders. Das wissen wir. Weil er schaut ja ins Herz rein. Jede innerste Erregung, die weiß er. Und er sagt das in der Bibel ganz klar. Es gibt keinen, auch nicht einen, der ohne Sünde ist. Alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. So sagt er. Und darum hat er ja diese selbstgerechten, stolzen Pharisäer und Schriftgelehrten in eine gefährliche Situation gezeigt mit diesem Gleichnis. Darum hat er das da. Und er folgendes vor Augen geführt. Meine Herren, Enkel Gottesferne ist letztendlich nicht weniger wie die für die Sünder und Zöllner, wie sie gemeint haben. Sie ist nur versteckt und dadurch noch viel tödlicher. Aber es gibt eine Lösung. Und das ist so gut. Es gibt eine Lösung. Und diese Lösung hat Jesus Christus gebracht. Und für das, glaube ich, darf man so dankbar sein. Er hat am Kreuz von Golgatha diese Lösung vollbracht. Und seither ist es möglich, von der einen Seite auf die andere Seite zu kommen. Mit dem großen Ziel, dass der Mensch wieder Gemeinschaft hat mit Gott, dass wieder direkt die Gemeinschaft möglich ist. Und sie ist nur möglich, sagt die Bibel, durch Jesus Christus. Und dann erinnert der Vater seinen Sohn noch, dass eigentlich er ihm eh nicht so Lob gegangen ist bei ihm, den älteren Sohn. Ja? Er redet ihm wieder gut zu. Alles, was mein ist, ist dein, sagt er. Versteh du, dass ich mir so frei, dass dein Bruder zurückgekommen ist. Verstehst du? Versteh du und mach mir die Freude, dass du auch mitfeierst. Aber der ältere Sohn ist noch nicht so weit. Er ist noch nicht so weit. Er kann sich nicht freuen. Er kann nicht mitfeiern. Warum kann er das nicht? Weil er sich im innersten Herzen allweil noch gegen einen Vater steht. Was müsste er tun? Er müsste vorher zugeben, jawohl, bei mir ist auch nicht alles in Ordnung. Für das brauche ich auch Vergebung. Gell? Aber von dem will er noch nichts wissen. Und dann begründet ihm der Vater noch die Einladung zur Mitfeier noch mitfrei. Er begründet ihm das und sagt, was sagt er? Dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Das hält er ihm nur mal vor Augen. Im Prinzip sagt er ihm, schau her, dieser verlorene Sohn, ist dir das bewusst? Das ist dein Bruder. Und ich glaube, nur wer wirklich Liebe hat zu wem, der freut sich, dass er umgekehrt ist. Zu mir hat mir einer gesagt, da war mir lieber, du warst Alkoholiker, wer dass du so einen Kass glaubst. Ja, und so ähnlich ist er öfter gehört. Und er sagt ihm dann, er war tot und ist lebendig geworden. Das gibt noch heute. Und das gefällt mir so. Die großartige Botschaft Gottes. Der Glaube an das Evangelium macht geistlich Tote lebendig. Das Evangelium macht geistlich Tote lebendig. Der jüngere Sohn, er war geistlich tot. Der ältere, ah. So bin ich überzeugt davon, das Evangelium von Jesus Christus ist die stärkste Macht auf der ganzen Welt, im ganzen Universum. Warum? Es ist nämlich in der Lage, Herzen zu verändern. Herzen von vielen, vielen, vielen Menschen. Und ich habe absichtlich so ein Multikulti-Bild auf da. Weil das auf der ganzen Welt gibt. Und ich erlebt, ich war einmal in Südtirol bei Menschen, habe da mal einen Vortrag gehalten, die habe ich noch nie gesehen. Dann haben wir um Mitternacht hingekommen, dann sind wir reingegangen, da war alles vorbereitet zum Schlafen, nächsten Tag haben wir miteinander frühstücken gegangen, meine Frau und ich. Und dann sitzt man bei der Leuten an Riemen und dann kommt der vierte, du kennst die Leute eh schon ewig. Weil es verbunden hat, der Glaube an den gleichen Herrn und Gott. Glaube an Jesus Christus. Fantastisch ist das. Und ich kenne Missionare, die haben auf der ganzen Welt immer noch gekommen, die verziehen das gleich. In der Familie Gottes, weltweit. Dieser Gott verändert Herzen. Aber der Mensch muss zulassen. Der Mensch muss zulassen. Und darum kann ich dich nur bitten, jeder hat seine Backheits- und Drogen, sagen wir im Binsenland, oder? Nimm deinen Sündenrucksack, den jeder hat, da einen größeren, da einen kleinen, und häng ihn auf aufs Kreuz. Gib alles ab da. Egal ob schwer oder leicht. Nimm das Versprechen Jesu in Anspruch. Wir haben das letzte Mal auch schon gehabt. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das garantiere ich uns. Wir dürfen es in Anspruch nehmen. Und ich komme zum Schluss und muss sagen, mich begeistert dieser liebende und barmherzige Vater in dem Gleichnis, der begeistert mich. Das kann ich menschlich fast nicht nachvollziehen. So großartig ist er. Und ich glaube, es war sogar gut, wenn der eine oder andere, oder am besten alle, daheim den Text nochmal in Ruhe durchlesen. Ganz in Ruhe. Diesen Text von Jesu Gleichnis. Und so bin ich überzeugt, dass Gottes Barmherzigkeit und seine Liebe, die reichen heute noch genauso aus wie damals. Die reichen heute noch ganz genau gleich aus. Und ich möchte schließen mit einer Frage. Möchtest du nicht heimkommen zum liebenden, barmherzigen Vater?